Genau. Aber jetzt habe ich es groß angekündigt, lass uns einsteigen. Ich will in Markus 10 reingehen, also wenn du deine Bibel dabei hast oder das Handy schaffst, nicht bei WhatsApp aufzumachen, sondern bei der Bibel-App, dann geh mal zu Markus 10. Und da will ich tatsächlich zwei Geschichten lesen, die erstmal auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun haben, aber ich glaube tatsächlich, dass die beiden zusammengehören. Also Markus 10, Abvers 17, für die die Bibel vor sich haben. Und als er, Jesus, auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote, die weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er sagte aber zu ihm: Lehrer, dies habe ich alles befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Geschichte vom reichen Jüngling. Ich nehme an, dass einige von uns diese schon mal gelesen bzw. gehört haben. Dann noch eine weitere Geschichte, Mark 10, Vers 46. Und sie, die Jünger mit Jesus, kommen nach Jericho. Und als er und seine Jünger und eine große Volksmenge aus Jericho hinausgingen, da saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Wegrand. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, sei, fing er an zu schreien und zu sagen: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm: Sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Der Blinde aber warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus begann und spricht zu ihm: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm auf dem Weg nach. Wir lesen hier von zwei unterschiedlichen Männern mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Der eine reich in allen Bereichen. Er hat alles gehalten, was die Schrift, was das Gesetz gesagt hat. Er hat Ansehen natürlich gehabt. Er hat sicherlich auch Status gehabt. Er hatte eine gewisse Würde gehabt. Er hatte auch Reichtum. Und das, was die Bibel tun, der Genzusammenhang nimmt, also wenn du das Richtige tust, dann wird dich Gott auch segnen, das lebt er durch und durch. Aber ihm fehlt trotzdem noch was für seine Sicherheit, die er sich da aufgebaut hat. Ihm fehlt die Heilsgewissheit. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und wir haben das Bild von einem strukturierten, gut organisierten, disziplinierten Mann, der hat sich viel erarbeitet in seinem Leben. Er wird zu Recht respektiert von seinen Mitmenschen, ein echter Hohenlohr. Das habe ich letztes Mal auch gesagt, als ich über diese Geschichte gepredigt habe. Der andere, gefühlt das krasse Gegenteil, bettelarm. Er hat nichts. Er ist blind geboren, das heißt für die Israeliten, er ist in Sünde geboren. Seine Eltern, so war die Annahme, haben wahrscheinlich gesündigt. Die Strafe dafür, er wird jetzt mit Blindheit geschlagen von Geburt an. Es sind denkbar schlechte Voraussetzungen. Er ist am Rande der Gesellschaft. Er wird bespuckt von den Menschen, die vorbeigehen, einfach weil die Menschen dadurch zeigen, sie distanzieren sich von der Sünde. Sie distanzieren sich von dem Bösen, das hier ist. Sie distanzieren sich von dem Falschen, von dem Blinden und haben ihn bespuckt. Sie haben ihn verachtet, einfach um deutlich zu machen, dass man nichts mit der Sünde zu tun haben will. Zwei völlig verschiedene Voraussetzungen, zwei völlig verschiedene Lebensgeschichten, aber trotzdem sind sie gar nicht so verschieden. Ich glaube, die beiden haben mehr gemeinsam, als wir denken. Beide haben ein Bedürfnis nach Sicherheit. Dem einen wird diese Sicherheit dadurch zuteil, dass er sich an die Regeln hält, dass er die Gebote hält, dass er die Kontrolle über sein Leben behält, dass sein Leben eine gute Struktur hat, Ansehen hat in der Gesellschaft, inklusive Reichtum, alles, was dazugehört. Das gibt ihm Sicherheit im Leben. Aber auch der Blinde sucht sich Sicherheit, indem er eben den Menschen aus dem Weg geht, indem er am Wegrand sitzt, eingehüllt in seinen Mantel, verkrochen, geschützt vor Sonne, Regen, aber eben auch von den Anspuckungen und den Anfeindungen der Menschen. Viel hat er nicht, aber er gibt sich, das bringt mich jetzt völlig durcheinander. Viel hat er nicht, aber das, was er hat, das nimmt er, der Mantel gibt ihm Sicherheit. Eben, um Distanz zu schaffen von den Menschen. Ich weiß nicht, wieso du so drauf bist, wo du dich einordnest. Eher bei denen, der sagt, hey, ich habe doch Status hier. Ich habe was erreicht in meinem Leben. Schau dir meinen Hof an, schau dir meine Arbeit an, schau dir meine Familie an, schau dir das an, was ich erreicht habe. Und du dich gerne zeigst. Oder ob du eher zu denen gehörst, die sagst, ich würde lieber am Wegrand sitzen. Weg von all den Leuten. Ich will mich lieber verkriechen. Und allein schon hier im Gottesdienst zu sitzen, ist eine ganz schöne Herausforderung für mich. Auf jeden Fall war er nicht Mittelpunkt der Menschen. Aber er war halbwegs sicher. In seinem Mantel, dort am Wegrand. Beide haben ein Bestreben nach Sicherheit. Beide haben auch eine Sehnsucht. Unterschiedlich, aber beide haben eine Sehnsucht, die letztlich nur Jesus stillen kann. Der eine will ewiges Leben, der andere will sehend werden. Und beide richten ihre Sehnsucht an die richtige Stelle. Sie richten sie an Jesus. Beide sind zur richtigen Stelle gekommen. Und von beiden lässt Jesus sich unterbrechen. Er hat für beide Zeit. Sowohl den reichen Angesehenen, als auch den armen Bettler, der da am Wegrand unscheinbar sitzt. Als er den Eifer des Ersten sieht und sieht, wer sich bemüht hat, sein Leben gut zu gestalten, da tadelt er ihn nicht, sondern er gewinnt ihn lieb. Er sagt, gut gemacht, du guter Hohenlohe, gut gemacht. Auch wenn du bisher versucht hast, durch eigene Kraft irgendwie dein Leben zu erhalten und so weiter, gut gemacht und er gewinnt ihn lieb über den Eifer, den er hat. Aber auch der Bartimäus eifert. Der eigentlich still und zurückgezogen am Wegrand sitzen soll, er fängt laut an zu rufen. Und das war ungewöhnlich, dass ein Blinder so viel Aufsehen erregt. Und wir sehen seine Reaktion der Menschen, die sagen, sei doch still, was willst du denn? Spinn doch nicht so rum. Und er ruft nur noch lauter. Auch der blinde Bartimäus eifert, er gibt, was er hat. Er ruft und lässt sich nicht aufhalten. Und Jesus lässt sich auch von ihm unterbrechen. Beide werden von Jesus aufs Äußerste herausgefordert. Beide. Der Jesus sagt zu dem jungen Mann, verkaufe, was du hast, gib's den Armen und komm und folge mir nach. Und er fragt sich, okay, alles, was ich im Leben erarbeitet habe, meinen Ruf, meinen Status, mein Reichtum, meine ganze Sicherheit letztendlich, in alles, was ich mir irgendwie erarbeitet habe, um hier auf Erden ein gutes Leben zu leben, all das soll ich jetzt aufgeben von der Unsicherheit, all das soll ich jetzt aufgeben. Aber man überliest gleich, dass auch der Bartimäus vor einer ähnlichen Entscheidung steht. Weil, ist euch mal aufgefallen? Jesus ruft ihn. Er kommt nicht zu ihm. Das ist ein feiner Unterschied. Nicht der Jesus, der die 99 zurücklässt und dieses eine Verlorene sucht und alles auf sich nimmt, sondern der Jesus, der steht und sagt, okay, dann komm her. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie hart diese 20, 30, 40 Meter waren für diesen blinden Bartimäus, der es gewohnt war, einfach am Wegrand zu sitzen, ignoriert von allen, hoffnungsvoll, dass vielleicht irgendeiner ein paar Groschen übrig hat, die er da reinschmeißt. Und plötzlich wird er zum Zentrum der Aufmerksamkeit. Plötzlich muss er aufstehen und mitten hinein ins Getümmel, mitten hinein in die große Menge. Und er sieht es nicht, aber er spürt die Blicke, die verachteten Blicke der ganzen Menschen um sich herum. Sagen, was will der jetzt hier? Was will der jetzt zu Jesus? Hat Jesus nicht Besseres zu tun? Und auch der blinde Bartimäus muss alle Sicherheiten hinter sich lassen. Auch der blinde Bartimäus ist herausgefordert, alles, was ihm bisher Sicherheit gegeben hat, dass er sich eben nicht in den Mittelpunkt gestellt hat, dass er am Wegrand war, dass er den Mantel um sich gehüllt hat, wenn die Anfeindungen kamen. Er wird bis aufs Äußerste herausgefordert, alles liegen zu lassen, die Sicherheit liegen zu lassen und die Kontrolle abzugeben. Und an diesem Punkt, aber ich glaube erst an diesem Punkt, kommt der Bruch zwischen diesen zwei Geschichten. Konfrontiert mit der Herausforderung, Sicherheiten loszulassen, geht der Erste traurig weg. Entsetzt. Es war zu viel für ihn. Das mache ich nicht. Der andere aber, er lässt seinen Mantel liegen, er springt auf und kommt zu Jesus. Er verlässt sein Gewohntes, er verlässt seine Sicherheit und er kommt zu Jesus. Beide stehen an diesem Ort der Entscheidung, Sicherheit loslassen und ins Ungewisse zu springen. Nicht ins Leere, aber auf Jesu Wort hin zu springen, ohne genau zu wissen, was kommt. Der eine geht weg, traurig, der andere springt. Wisst ihr, wir lesen nicht, dass der Status des reichen Jünglings sich durch diese Geschichte irgendwie verändert hätte. Das hat den keine Finanzen gekostet. Es hat ihn auch kein Ansehen gekostet. Sondern er war halt im Gespräch mit Jesus. Es hat ihm nicht so richtig gepasst, was Jesus gefordert hat. Ist halt wieder weggegangen. Er hat kein Reichtum verloren. Er hat kein Ansehen verloren. Er ist immer noch der gut ausgebildete, aufrichtige, ehrliche Jüngling, der genügend Kohle hat bis an sein Lebensende. Und er wird bis an sein Lebensende auch weiter so leben. Aber der zweite, der Bartimäus, der hat das Wunder erlebt. Und das ist der große Unterschied. Ich fühle mich von diesen Geschichten heftig herausgefordert, weil ehrlich zugegeben, was sind denn meine Sicherheiten so? Was sind denn deine Sicherheiten so? Wenn wir ganz ehrlich sind, ist es nicht auch das regelmäßige Gehalt, das auf dem Konto landet? Mein Ansehen, dass ich jetzt vielleicht ab und zu auch gerne gesehen werde in der Gesellschaft, meine Würde, mein Amt, mein Job, meine mehr oder weniger gut geführte Familie. Was sind denn die Dinge, die dir Sicherheit geben? Deine Gesundheit, deine Versicherungsgesellschaft, deine Krankenkasse. Was sind denn, wenn wir wirklich ehrlich sind, was sind denn die Dinge, die dir wirklich Sicherheit geben? Weil auf der theologischen Leitertagung, da gab es so TED-Talks von unserem Bundesältesten und einer der Bundesältesten hat gemeint, wisst ihr was, wir alle kennen diesen Vers, gebt des Kaisers, was des Kaisers ist und gebt Gott, was des Gottes ist. Und irgendwie haben wir diesen Vers rumgedreht. Wir geben Gott, was des Kaisers ist und wir geben dem Kaiser, was Gottes ist. Wir geben Gott die Kohle, 750.000, ja, beteiligen wir uns. Aber unser Vertrauen schenken wir doch letztendlich dem Staat. Wer kommt, wenn du krank bist? Der Krankenwagen. Wer bezahlt? Die Krankenkasse. Wer macht deine Altersversorgung? Es macht der Staat. Wer schaut, dass du nicht abschüttest? Und ich meine, es ist nicht negativ. Bitte keine Staatskritik. Ich finde es gut, dass wir im Sozialstaat leben. Halleluja, Amen. Aber wir haben da irgendwie was vertauscht. Wir vertrauen dem Staat mehr, als wir es Gott tun und bezahlen Gott dafür. Versteht ihr? Ich bin vielleicht ein bisschen herausfordernd formuliert, provozierend formuliert vielleicht auch. Aber eigentlich, wenn wir uns ganz ehrlich sind, dann ist es doch so. Und erst dann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, jetzt muss ich auf Jesus vertrauen, wenn eine Lebenskrise kommt, die der Staat und unser Gesundheitssystem nicht mehr regeln kann. Wenn dann plötzlich eine Krankheit da ist, die wir nicht mehr unter Kontrolle haben und wir merken, selbst die Ärzte sind am Ende. Wenn wir in Situationen kommen, wo uns Tod und solche Sachen betreffen, wo auch der Staat sagt, da bin ich nicht mehr am Start. Und plötzlich merken wir, oder in einer Kriegssituation wie der Ukraine, und plötzlich merken wir, okay, unser Vertrauen muss doch woanders hin. Was wir uns erarbeitet haben, reicht nicht aus. Wir brauchen doch etwas anderes. Beide Männer haben eine Sehnsucht. Und beide kommen an die richtige Stelle. Aber nur einer erlebt das Wunder. Die Sehnsucht von Bartimäus war größer als seine Angst. Sie war größer als der Wunsch, nicht gesehen zu werden. Sie war größer als der Wunsch nach Sicherheit, nach Kontrolle. Und er sagt, ich lege meinen Mantel ab, ich springe auf, mitten hinein in die Menge, die mir Angst macht. Und ich gehe zu Jesus. Und baue mein ganzes Vertrauen. Alles, wenn das jetzt schief läuft, dann können sie mich auch von uns umbringen, dann ist auch egal. Seine Sehnsucht war größer als die Angst. Seine Sehnsucht war größer als der Wunsch nach Sicherheit. Und jetzt mal die provozierende Frage an mich. Und ihr dürft sie euch auch stellen, wenn ihr wollt. Aber ich stelle sie mal mir. Ist meine Sehnsucht nach seinem Wirken so groß, dass mir alles andere egal ist? Dass ich alles verkaufe für diese eine Perle, wie der Schatz im Acker. Dass ich die 99 zurücklasse, um das eine Verlorene zu finden und so weiter. Die Geschichten in der Bibel sind mannigfaltig, da gibt es viele davon. Wie groß ist meine Sehnsucht? Ist sie groß genug, dass ich meine Sicherheiten verlasse, dass ich mein Vertrauen auf ihn setze und auf nichts anderes? Wisst ihr, auf den ersten Blick hat der reiche Jüngling ja viel, viel mehr als der Bartimäus. Er ist viel reicher. Er hat viele Güter. Aber letztlich glaube ich, dass beide gleich arm sind. Letztlich sind beide gleich arm. Denn egal, ob du viel oder wenig Geld hast, egal, ob du viel Ansehen hast in der Gesellschaft oder du dich eher komplett am Rand siehst, egal, ob du top dastehst oder ob dein Leben irgendwie gerade im Chaos versinkt, vor Gott zählt das alles nichts. Egal, ob dein Leben gerade gut läuft oder nicht, wir sind alle bettelarm. Vor Gott stehen wir alle bettelarm da. Du kannst dein Leben gut gestalten, herzlichen Glückwunsch. Schön, dass du so hinkriegst, dass du dein Leben gut gestaltest. Du schaffst deine Ehe einigermaßen gut zu gestalten, super. Du schaffst weise mit deinem Geld umzugehen, dass auch Reichtum kommt. Herzlichen Glückwunsch. Schön und gut, dass es Menschen gibt, die auch mit Reichtum gut umgehen können und die den Reichtum mehren. du schaffst deinen Hof gut zu leiten oder deinen Job gut zu machen. Gut, wirklich herzlichen Glückwunsch. Du kannst es auch gerne bis zum Ende so weiterleben. Aber vor Gott wirst du trotzdem bettelarm dastehen. Und ich frage mich, ob wir nicht manchmal das Wunder verpassen, weil wir unser Vertrauen zu sehr auf diese Dinge setzen. Und weil wir, wenn wir ehrlich sind, wenn Jesus uns fragt, auch traurig weggehen und sagen, das ist mir zu viel. Wisst ihr, wenn ich in unsere Zeit blicke, in unsere Gesellschaft, unseren Ort, meine Nachbarschaft, meine eigene Familie, dann kann ich gar nicht anders als zu sagen, ich will das Wunder sehen. Also nur mal so unter uns, die durchschnittliche Freikirche in Deutschland hat 0,7 Bekehrungen im Jahr. Und von diesen 0,7 pro Jahr sind nur 8% wirklich Bekehrungen so aus dem Heidentum. Alle anderen sind entweder Gemeindekinder, und das ist auch super, will da nichts dagegen sagen, oder sind die Menschen, die schon kirchlich vorgeprägt sind, auch das ist super, will ich auch nichts dagegen sagen. Aber 8% von 0,7 pro Jahr sind wirklich Menschen, die vorher Jesus gar nicht kannten, die nichts von Gott wussten und dann hineingenommen werden in seine Familie. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber das ist erschreckend. Das ist erschreckend. Wenn ich in unsere Zeit blicke, in unsere Gesellschaft, in meinen Ort, in meine Familie, in meine Nachbarschaft, dann kann ich gar nicht anders, als zu sagen, ich will das Wunder sehen. Wir brauchen das Wunder. Unser Land braucht es, unsere Stadt braucht es, meine Familie braucht es. Ich will sehend werden. Ich will seine Herrlichkeit sehen, wirksam, überwältigend hier in Deutschland. Ich will sehen, wie sein Geist kommt und Menschen anrührt und ganz neu zu ihm führt. Ich will sehen, wie sein Geist in Familien kommt und plötzlich Heilung eintritt. Ich will sehen, wie sein Geist in Ehen kommt und plötzlich wird da eine Veränderung sichtbar. Ich will sehen, wie sein Geist auf Kinder fällt und plötzlich merken wir hier, dass ganze Generationen wieder ganz neu zu ihm gezogen werden und Hoffnung finden und nicht in dieser Hoffnungslosigkeit der sozialen Netzwerke irgendwie untergehen. Ich will sehen, dass unsere Jugendlichen nicht mehr in Depressionen enden, sondern in Hoffnung für die Zukunft und sagen, ja, mit seiner Kraft gestalten wir neu. Das will ich sehen. Ich will sehend werden, Herr. Was willst du? Ich will sehend werden. Und ich habe eine große Sehnsucht danach. Ich habe eine große, große Sehnsucht danach. Also will ich, und ich rede jetzt mal nur von mir, will ich fröhlich meinen Mantel abwerfen, will aufspringen und zu Jesus laufen. Wisst ihr, die Sehnsucht von Jesus, das Verlorene zu retten, die Sehnsucht von Jesus, dass er dich rettet, die ist so groß, dass er sein eigenes Leben dafür hingibt. Jesus gibt die Kontrolle über sein Leben ab. Er gibt sie in die Kontrolle von irgendwelchen Soldaten, von der Menschenmasse. Und er wird abgeschlachtet und an ein Kreuz geheftet. Warum? Weil ihn diese Sehnsucht antreibt. Weil ihn diese Sehnsucht nach dir, nach uns, nach dem Verlorenen antreibt. Die Liebe zu dir und zu mir ist ihm größer und wichtiger als die Selbsterhaltung. Größer und wichtiger als das Bedürfnis nach Sicherheit. Und ihr Lieben, was ist mein Leben im Vergleich zu Jesus? Was ist mein Leben im Vergleich zu Jesus? Ich bin doch heute da und morgen wieder weg. Was ist mein kurzes Leben im Vergleich zu Jesus Christus, dem ewigen Herrn? Wir singen oft, ich gebe mich ganz hin mit allem, was ich bin, mein ganzes Leben gebe ich dir, weil mich die Sehnsucht nach dem Wunder antreibt, weil mich die Sehnsucht nach dem antreibt, was nur Jesus geben kann. Wisst ihr, ich glaube, dass ich relativ schnell vergessen sein werde hier auf Erden und es geht euch wahrscheinlich nicht anders. Also wir haben einen Pastor in meinem Vater, der sagt, in 100 Jahren haben dich alle Leute vergessen, ist einfach so. Wir sind nicht lange auf dieser Erde. Aber es könnte sein, dass während ich noch nicht ganz lang weg bin, dass ab und zu auch noch mehr jemand über mich redet. Ja, genau. Und es könnte sein, dass auch jemand über dich redet, vielleicht auch noch zu Lebzeiten, dass über dich in der Nachbarschaft geredet wird, dass in deiner Familie über dich geredet wird. Und wisst ihr, wenn ich mir dann denke, was die Leute sagen sollen, dann wünsche ich mir, dass sie sagen, er warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und nicht, er ging betroffen und entsetzt weg. Das wünsche ich mir. Und wenn es mich mein Ansehen kostet, oh, jetzt werde ich emotional. Wenn es mich mein Ansehen kostet, dann ist es so. Wenn es mich mein Reichtum kostet, dann ist es so. Wenn die Leute sagen, das ist ein religiöser Spinner, so what? Was ist das im Vergleich zu dem Wunder? Was ist das im Vergleich zu dem, was Jesus geben kann? Wenn du eine Sehnsucht im Herzen hast, die nur Jesus stillen kann, dann sei bereit, deinen Mantel abzuwerfen. Dann spring auf und komm zu Jesus. Mich fordern diese zwei Geschichten heftig heraus. Und ich habe ja heute Morgen auch mir gepredigt. Aber falls du heute Morgen hier sitzt und sagst, vielleicht ist auch Zeit, dass ich so manche Sicherheit hinlege. Vielleicht ist auch Zeit, dass ich ganz bewusst sage, ich setze mein Vertrauen auf dich, Jesus, und auf nichts anderes. Dann will ich dir die Chance dazu geben, das zu machen. Wir enden jetzt hier unseren Gottesdienst. Ich sage jetzt gleich Amen, bete noch und sag dann Amen. Aber dann will ich dich einladen, dass du nach vorne kommst und dass du einfach nochmal Zeit vom Kreuz nimmst. Und vielleicht dann ganz bewusst nochmal sagst, Jesus, ich gebe dir mein Leben hin. Ich vertraue dir mehr als den Sicherheiten, die ich aufgebaut habe. Ich werfe meinen Mantel ab, ich springe auf und komme zu ihm. Und wenn du heute Morgen da bist und du hast Jesus noch nie persönlich kennengelernt, dann gilt die Einladung, die ich vorher ausgesprochen habe, dann komm nach vorne. Und dann lerne diesen Jesus kennen. Mit all seiner Schönheit, mit all seiner Kraft, mit all dem, wie er dein Leben angehen will und verändern will, hin zum Guten. Lass mich beten. Silja, du darfst gerne nach vorne kommen, ein bisschen Klavier noch spielen, dass es nachher nicht ganz so still wird. Und dann lasst uns vom Heiligen Geist in unser Herz sprechen. Hey Jesus, ich danke dir so sehr, dass du alles hingegeben hast. Dass du alle Sicherheiten aufgegeben hast, alle Kontrolle abgegeben hast und dich hingegeben hast in die Hände von Menschen. Und dass deine Sehnsucht, mir zu begegnen, größer war als dein Bedürfnis nach Sicherheit. Dass du Schmerzen auf dich genommen hast, sodass ich dir begegnen kann. Jesus, wir können dich gar nicht genügend dafür preisen und loben und ehren, dass du als der Herrscher des ganzen Universums dich klein gemacht hast, niedrig gemacht hast, Schmerzen auf dich genommen hast für mich. Und Herr, was ist da mein Leben im Vergleich? Und ich will heute Morgen ganz bewusst auch Buße tun und sagen, Herr, da wo ich Sicherheiten aufgebaut habe in meinem Leben, die nicht von dir sind und mich daran gehalten habe, als zu dir zu rennen, dann tut mir das leid und ich will davon umkehren. Vielleicht gab es Momente, wo ich weggelaufen bin wie der reiche Jüngling. Aber ich will auf dem Weg umkehren und wieder zurücklaufen und sagen, nein, ich vertraue dir, Jesus. Ich gebe es alles hin. Ich folge dir. Herr, ich will sehen. Wir wollen sehen, wie der blinde Bartimäus. Es gibt so vieles, was wir sehen wollen. Du siehst die Situation, in der wir stecken, wo Krankheit da ist, wo Zwietracht da ist, wo Unvergebenheit da ist, wo Dunkelheit, Hoffnungslosigkeit, Depression da ist. Herr, wir wollen sehen, wie deine Herrlichkeit da hineinkommt. Wir brauchen das Wunder. Ja, wir sind heute Morgen hier, um zu sagen, ja, Herr, wir kommen vor dich und wir lassen den Mantel liegen, wir springen auf, trauen uns, dass du da auch durch die Menschenmasse, wenn alle gucken, wir geben unsere Sicherheit auf, um allein dir anzuhängen und sonst nichts und sonst niemand. Und Jesus, danke, dass du uns annimmst, danke, dass du uns lieb gewinnst. Und danke, dass wir wissen dürfen, bei dir sind wir sicher. Es gibt keinen sicheren Ort als bei dir. Und so geben wir auch als Gemeinde ganz neu unser Herz und sagen, Herr, regiere du. Wir geben uns ganz hin, wir geben unseren Umbau hin, wir geben das Gebäude hin, wir geben unsere Strukturen, unsere eingestellten Pastoren, alles, was wir haben. Hey Jesus, wir geben es dir einfach hin. Wir bilden uns nichts darauf ein, das ist nicht unsere Sicherheit. Sondern dass du uns führst und leitest, dass du sprichst, dass du mitten unter uns bist und dass du wirkst. Das ist unsere Sicherheit und darauf setzen wir unser Vertrauen. Wir lieben dich, Herr Jesus. Und gerne, gerne geben wir dir alles, alles hin. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Um deinetwillen, Herr, gebe ich alles vor dich hin. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Danke dafür, Jesus. Dass du uns annimmst und dass du uns erwartest, dass du uns rufst. Und so bete ich, dass du uns Mut gibst, diesen Sprung zu wagen und nicht traurig wegzugehen, zu sagen, ja, Herr, ich folge dir. Amen.